diese Turnierserie eigentlich entgegen ihren Vorhersagen komplett unserer Serie abgeguckt. Was die Punktevergabe angeht, haben sich die gleichen Sponsoren, wie gesagt, auch gesucht dafür und so. Im Moment habe ich immer das Gefühl, wir können euch mehr helfen als ihr uns, weil ihr seid ein Sport, der irgendwie gerade abschmiert und immer weniger Leute spielen, immer mehr Tennisplätze werden zu Beachvolleyballplätzen oder zu irgendwas anderem und wir wachsen wie Unkraut. Ich habe im Moment das Gefühl, wir tun den Verein besser als ihr, also was neue Mitgliedergewinnung angeht. Also du hast jetzt chirurgisch, journalistisch genau die Wunde erkannt, geöffnet und jetzt gucken wir mal rein.
Padel Time, der Padel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boom-Sportart im Padel-Podcast.
Herzlich willkommen, Jasper Ahrens.
Hallo Peter.
Padel Time. It's Padel Time. Folge nach dem kleinen Break, Folge Nummer 3.
Richtig.
Jasper, wie geht's dir?
Ganz gut. Bis auf ein Detsch-Auge, was wir gerade auch schon angesprochen haben. Ich bin aufgewacht mit einem dicken Auge. Warum auch immer, weiß ich nicht warum.
Padelstress?
Nein.
Als ob es bei diesem Thema keinen Stress geben könnte.
Nee. Doch, es gibt, es gab heute Stress. Aber nicht so schlimm.
Nein?
Nee. Alles machbar.
So, da muss ich jetzt nochmal, wir haben in den letzten 2 Folgen, wir haben eine Menge über Turnierserien, wir haben über Unterschiede, wir haben über neue Serien gesprochen. Jetzt bin ich in Vorbereitung auf diese Folge, bin ich bei Sports Business gelandet. Und entweder, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es dann vielleicht auch Hörerinnen und Hörern genau wie mir geht, entweder hast du schlecht erklärt oder wir als Zuhörer, Zuhörerin waren zu blöd.
Ja.
Ich war überrascht und zwar habe ich jetzt einen Artikel gelesen. Ich lese nochmal kurz die Überschrift vor.
Ja.
Der Deutsche Tennisbund und die Automarke Cupra veranstalten mit der Cupra German Padel Tour eine bundesweite Padel-Turnierserie.
Ja.
Im März 24 fällt der Startschuss. Und dann lass mich kurz einen Satz vorlesen. Laut DTB, also Deutscher Tennisbund, Präsident Dietloff von Arnim, sei Padel als Sportart bereits fest in der Verbandsstrategie verankert. Die GPT sei dabei ein wichtiges Instrument, um die Begeisterung für Padel für jedermann erlebbar zu machen.
Ja.
Über das Zitat des DTB-Präsidenten sprechen wir gleich nochmal, um das auch aus den letzten Folgen aufzunehmen. Aber jetzt Cupra. So, jeder, der sich so mit dem Sport beschäftigt, jeder, der sich auch mit anderen Sportarten beschäftigt, weiß, Cupra ist ja mittlerweile schon echt eine, nicht nur eine ernstzunehmende Automarke, sondern ja auch im Sponsoring und gerade im Padelbereich ja extrem ernst zu nehmen. So, jetzt versuchen wir mal zu erklären, weil ich habe das, wie gesagt, ein bisschen anders verstanden, dass Cupra mit dem Deutschen Tennisbund diese große, ich glaube 41 Turniere sind es ja dann, darüber hatten wir auch kurz gesprochen, das ist kurz angedeutet, das gemeinsam veranstaltet.
Ja. Das tun sie auch.
Aber warum?
Das müsstest du sie fragen. Ich kann mutmaßen, warum sie es machen. Also kurz zum Hintergrund. Sie veranstalten ja nicht nur eine Turnierserie mit dem Deutschen Tennisbund, sondern auch mit dem Deutschen Padelverband. Und das schon im zweiten Jahr. Jetzt neu mit dem Deutschen Tennisbund. Die wissen nicht, letztlich.
Die setzen auf beide Pferde.
Die setzen auf beide Pferde, wer durchs Ziel kommt. So, für die ist es egal. Jetzt machen sie mit denen 41 Turniere, mit uns machen sie 1000 Turniere. Das ist ein bisschen andere Größenordnung, da steckt einfach mehr drin. Und was, warum sie es machen, ist irgendwie klar. Würde ich wahrscheinlich an deren Stelle auch machen. Also man weiß ja nicht. Also der DPV kann ja viel erzählen, wie sehr er den Padel voranbringt und dass er der einzig wahre Verband ist und der DTB kann es auch. Und wer weiß am Ende, wer dann die Nase vorne hat. Und insofern aus Cupras Sicht ist es irgendwie verständlich, dass sie es machen. Ob es uns ärgert? Latent ja, weil wir eigentlich gut mit denen zusammenarbeiten und weil es mehr Unruhe schafft als Positives. Also jetzt schon alleine in den letzten Tagen gab es die ersten Rückmeldungen, weil die ersten GPT-Turniere stattfanden. Und ahnungslose Spieler, die natürlich die Hintergründe nicht kennen, wundern sich, dass ihre Punkte jetzt nicht zählen. weil diese GPT-Turnierserie, die hat quasi nur ein eigenes Ranking, die zählt aber nicht für die deutsche Rangliste. Das heißt, die wundern sich jetzt und fragen beim Deutschen Paddelverband nach, wieso ihre Punkte nicht eingetragen werden. Und da müssen wir denen erzählen, ja, weil die Punkte sozusagen nicht fürs Ranking relevant sind. Und das schafft Unruhe und das schafft Verunsicherung bei den Spielern, die unnötig ist. Und die haben auch letztlich, das hatte ich auch erzählt, glaube ich, in der letzten Folge, die haben diese Turnierserie eigentlich entgegen ihren Vorhersagen komplett unserer Serie abgeguckt. Also wirklich bis ins kleinste Detail, was die Punktevergabe angeht, wie die benannt werden, die Namensgebung, haben sich die gleichen Sponsoren, wie gesagt, auch gesucht dafür und so. Und haben sich auch so ähnlich genannt jetzt, dass man natürlich durcheinander kommen kann. Ob das jetzt GPT oder GPS-Serie heißt, das ist für die Spieler, die bei sich irgendwie im Verein sind, schon natürlich irritierend. Und genauso wie du, dass du auch fragst, habe ich es nicht richtig erklärt? Weil es auch so nah beieinander liegt, ist es auch schwer auseinanderzuhalten. Und insofern für uns ein bisschen ärgerlich. Auf der anderen Seite ist es so, da hatten wir ja letztes Mal auch schon kurz angedeutet, mich persönlich nervt es nicht so sehr, weil ich irgendwie denke, am Ende werden die Trittbrettfahrer immer erkannt und abgestoßen. So, ne? Also wenn die jetzt was, ich hätte es problematischer gefunden, wenn sie eine Turnierserie auf die Beine stellen, wo ich denke, oh wow, super, das hätten wir auch mal machen sollen, das finde ich gut, die Idee finde ich gut, den Ansatz finde ich gut, einfach nur zu machen, was wir machen, dann denke ich irgendwie so, okay, dann haben wir offensichtlich das bisher richtig gemacht, lass uns weitermachen, wir werden die jetzt ein Jahr aushalten müssen, vielleicht im nächsten Jahr auch noch mal aushalten müssen, aber dann wird es vorbei sein. Das ist meine Meinung. Und was zu Dietloff von Arnim, willst du vielleicht noch was fragen?
Ja, kommt gleich. Aber es scheint ja ein Informationsbedürfnis zu geben, nicht nur für Außenstehende wie mich, sondern dann, wie du es gerade auch schon gesagt hast, eben auch für Involvierte, für Spieler, für Spielerinnen, die oftmals auch nicht eigentlich genau wissen oder vielleicht ja aus Unwissenheit die falsche Serie ausgewählt haben oder Turnier ausgewählt haben. Deshalb, wir sind ja auch ein Podcast für die Padelspielerinnen und Spieler. Lass uns das nochmal kurz versuchen zu erklären, weil in diesem Artikel wird dann auch beschrieben, das ist natürlich so fast so ein reiner PR-Stück, aber wenn du es liest, klingt es ja erstmal gut. Es gibt ja auch eine eigene Turnier, es gibt unterschiedliche Turnierkategorien, es gibt auch ein eigenes Punkte-Ranking. Mhm. Was bringt mir dann dieses Punkte-Ranking eigentlich, wenn ich jetzt nur mal diese Padeltour des Deutschen Tennisbundes nehme? Für was mache ich das denn da dann?
A, für Geld. Also das ist natürlich, sind es auch vor allem Turniere, die nicht im Bereich Breitensport angesiedelt sind, sondern sind meistens Turniere, die gerade die größeren, die mit Geld dotiert sind. Das heißt, die deutschen Spitzenspieler werden angelockt, da mitzumachen. Und verständlicherweise ist es so, die sind ja alle bestrebt, irgendwie jetzt professionell irgendwie wahrgenommen zu werden. Pilgern sie dann auch dahin und spielen diese Turniere, kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Würde wahrscheinlich jeder machen, der, weißt du, wenn du angelockt wirst und sagst, da gibt es 5.000 Euro zu gewinnen und du hast die Chance, ein paar 1.000 Euro an einem Wochenende zu gewinnen, dann gehst du halt dahin. Für die ist das interessant. Das Ranking ist, kann ich ehrlich auch nicht verstehen, was sozusagen die Zielsetzung ist. Ich vermute mal, dass bei denen dahinter steht, dass es quasi ist, so ein bisschen wie auf dem Schulhof, wenn man sagt, ich hasse dich und meine eigentlich, ich liebe dich. Das heißt, sie veranstalten eine Turnierserie, die unserer so nah ist, dass sie irgendwann sagen, komm, jetzt können wir es doch auch zusammen machen. Okay. So, das ist, glaube ich, dass das dahinter steht. Dass natürlich die Art und Weise, wie sie es machen, jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, dazu führt, dass man, dass von unserer Seite dieser Wunsch so weiter, sagen wir, gehegt wird, ist vielleicht auch verständlich. Aber insofern für die Spieler, glaube ich, für den Breitensport findet diese Turnierserie sowieso kaum statt. Und für da gibt es vielleicht auch einige, für die für so ein Ranking auch nicht so relevant ist, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein kleines, die machen ja auch so ein paar kleinere Turniere. Und wenn das ein Schnupperturnier ist für Leute, die gerade eine Anlage aufgemacht haben, dann spielen die da mit, dann gewinnen die einen Pokal und ein T-Shirt und sind Turniersieger und freuen sich darüber. Auch okay. Also was es nicht ist, ist, es wird halt nicht weder national noch international anerkannt. Also man wird am Ende nicht deutscher Meister werden können. Du wirst auch nicht darüber in eine Nationalmannschaft kommen. Du wirst auch darüber nicht zu irgendeiner EM oder WM eingeladen werden können in eine Kader, sagen wir in einer Kadermannschaft oder als Nominierter der Nationalmannschaft. Nationalmannschaft. Das nicht, aber wer will das schon? Das sind ja auch nur die wenigsten, die da hinkommen. Und insofern für die anderen, ja, mein Gott, dann lass sie. Ich glaube, es wird am Ende frustrierender für Kupra sein, dass sie merken, dass dann nicht, die bisherigen Turniere waren, sagen wir mal so, haben nicht unbedingt gezeigt, dass das der zielführende Weg ist. Ob sie es, vielleicht machen sie es in diesem Jahr besser, wer weiß.
Aber, und das hattest du ja auch bereits angekündigt, und ich will es auch einfach nur mal vorlesen, und ja, ich möchte das Thema nicht wiederholen, sondern wirklich nochmal vielleicht dann in die Tiefe gehen. Es steht hier nämlich auch drin, die jeweils 7 besten Teams bei den Damen, den Herren und den Mixteams qualifizieren sich für die Finals. Ein weiterer Startplatz vergibt der DTB mittels Wildcard. Für die Siegerdoppel gibt es 3.000 € Preisgeld und einen Startplatz beim internationalen Turnier BOSS German Padel Open in Düsseldorf.
Ja.
Jetzt habe ich dich so verstanden beim letzten Mal, dass das mit dieser Wildcard halt eher wie so ein Nepper-Schlepper-Bauernfänger eigentlich ist, dass das wie so ein Stückchen, das da so hingehalten wird und das Ganze noch attraktiver machen soll.
Ja.
Dass das aber noch gar nicht so wirklich entschieden ist oder gar nicht auch so sicher ist, ob diese Wildcard da wirklich vergeben werden kann.
Genau.
Aber jetzt mal anders gefragt, das ist ja auch ein großer Verband, der kann ja sich nicht einfach, kann das nicht behaupten und kann sich dann in 2-3 Monaten hinstellen, kann sagen, ey Leute, Pustekuchen, die Wildcard gibt's bei uns gar nicht. Weil das ist doch eigentlich das Prestigeobjekt par excellence, was hier zu vergeben ist.
Ja. Genau, das ist, also du hast jetzt chirurgisch, journalistisch genau die Wunde erkannt, geöffnet, und jetzt gucken wir mal rein. Wir wissen es alle nicht. Also Tatsache ist, dass die Veranstalter, die veranstaltende Agentur, die das Turnier veranstaltet, die veranstalten zusammen mit dem Deutschen Tennisbund auch Tennisturniere. Daher gibt's so eine, sagen wir mal, eine Arbeitsbeziehung zu denen, und dadurch haben die, glaube ich, relativ schnell, hat der DTB, als sie merken, dass sie bei uns keinen Fuß in die Tür kriegen, so wie sie sich das wünschen oder dass wir uns nicht schlucken lassen wollen, haben die, glaube ich, schnell gehandelt und mit denen gesprochen, gesagt, lass uns das machen, weil ihnen fehlt natürlich was Wesentliches. Ihnen fehlt die internationale Anerkennung. Das ist ein Riesenproblem für die. Also dieses Thema Nationalmannschaften und dass sie eigentlich auch immer im Garten anderer wildern. Also die Spieler, die bei denen spielen, sind ja eigentlich DPV-Spieler, sind auch DPV-Kaderspieler. Wir könnten uns natürlich hinstellen und sagen, wir verbieten denen, Nationalspielern und Kaderspielern, unter Androhung von, ich weiß nicht, Sanktionen, dass sie an diesen Turnieren teilnehmen dürfen. Das würde sicherlich zur Folge haben, dass diese Turniere völlig wertlos sind und wahrscheinlich auch eingestellt würden, würde aber auch natürlich zu totalem Missmut führen bei den Spielern, die froh sind über jedes Turnier, was stattfindet, und die vor allem auch Preisgeld gewinnen wollen. Insofern haben wir das bisher nicht gemacht und steht auch im Moment nicht auf der Agenda, das zu machen. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass sie eigentlich, die Anlagen, die sie nutzen, sind eigentlich Mitglieder beim DPV. Die Spieler, die da mitspielen, sind eigentlich lizenzierte DPV-Spieler. Das heißt, im Moment haben sie nicht wirklich was Eigenes und will dann letztlich bei uns und hoffen, dass sie sich da was aufbauen können. Immer vor dem Hintergrund, dass sie natürlich sehen, was mit dem Padel passiert, wie der wächst, und dass es ihnen gefühlt an die Existenz geht. Weil sie sagen, wir haben 45.000 Plätze, wenn davon 10.000 oder 15.000 wegfallen, fallen Fördergelder weg, fallen Mitglieder weg, fallen Einnahmen weg, die sind sowieso klamm, dann wird es dramatisch für die. Und auch der Teil verständlich, dass sie sagen, wenn so ein Sport kommt, dann lass uns doch auf den Zug aufspringen. Für die Wildcard ist es natürlich so, dass wir, das hatte ich ja auch schon erwähnt, es gab ein Gespräch mit dem internationalen Paddelverband, mit dem Präsidenten Luigi Carraro, der relativ klar gesagt hat, dass die Zusammenarbeit zwischen den German Open eigentlich in erster Linie mit dem nationalen Paddelverband stattfinden solle und nicht mit dem nationalen Tennisverband. Das ist relativ klar, und hat auch die Veranstalter aufgefordert, also die Lizenzvergeber und die Premier Padel aufgefordert, das gerade zu rücken. Dieses Gespräch hat noch nicht stattgefunden. Was das Ergebnis sein wird, ob es da irgendwann, ich kann mir im Moment ehrlich gesagt auch kaum vorstellen, dass sie wirklich sagen, nee, alle Wildcards sind, glaube ich, bei den Männern 2, bei den Frauen eine, so, dass die das wirklich machen. Also weil der Deutsche Tennisbund wird natürlich total doof aussehen, wenn sie es machen. Und das würde höchstwahrscheinlich die gesamte Turnierserie in Frage stellen. Also es wird ein Riesenklops sein. Wenn das passiert, ist auch eine Riesenhürde. Die werden alles in die Waagschale werfen, um das zu verhindern. Und wir sehen auch schon, was hinter den Kulissen alles passiert, um das zu verhindern. Trotzdem wissen wir nicht, was passiert. Die Ansage war eigentlich relativ klar. Kann natürlich immer noch passieren, dass es irgendwie so ein salomonisches Urteil gibt, dass man sagt, die einen kriegen eine Wildcard und die anderen auch. Also ziemlich sicher werden wir eine kriegen. Und nur unsere Existenz hängt nicht davon ab. Das ist vielleicht der Unterschied. Wir freuen uns, das mit denen zusammen zu machen und glaube ich auch, dass wir das auch, ich glaube, gut machen können, auch so eine Road-to-Geschichte machen können, so einen Qualifizierungsmodus zu machen für diese Wildcard, können wir sicherlich etwas fundierter machen als der Deutsche Tennisbund, weil wir einfach mehr Standorte und sagen wir mehr Padelstrukturen zur Verfügung haben. Aber wir wissen natürlich im Moment wirklich nicht, wie dieses Urteil ausgehen wird. Die Gespräche sollten eigentlich letzte Woche stattfinden. Insofern ist das auch ganz dein journalistischer Instinkt hat dich da nicht betrogen. Ist so hochaktuell, weil wir wirklich nicht wissen, wie das Ding ausgeht.
Und jetzt mal so ganz ketzerisch, du hast ja in einer der allerersten Folgen mal gesagt, eigentlich wolltest du nie Funktionär werden, sondern bist du es doch geworden. Und was ist, wenn es so ist, dass auf der einen Seite, ich sag jetzt mal Tennisbund, erfahrene Funktionäre, die diese ganzen Machenschaften, Seilschaften, dieses ganze Geschäft eben auch schon sehr, sehr viele Jahre kennen, auf der anderen Seite die Vertreter, Funktionäre, Neu-Jungfunktionäre, Greenhorns, sage ich jetzt mal, im Funktionärswesen im Deutschen Padelverband, dass hier vielleicht einfach nur durch abgewichste Typen, die diese Strukturen und diese Seilschaften einfach besser kennen und diese Maschinerie besser kennen, vielleicht am Ende abgebügelt werden? Ist das
denkbar, meinst du?
Na, ich frage mich das so, weil, also das sieht ja oder wirkt ja hier so, also du weißt, ich bin immer für den Underdog, ich bin auf eurer Seite, aber das liest da hier, liest dich so nach dem Motto, okay, wir müssen einfach nur Tatsachen schaffen, wir müssen einfach mit so breiter Brust auftreten, dass wir selbst am Ende vielleicht dadurch, was du gerade gesagt hast, und wenn es nur ein salomonisches Urteil erzwingen ist, einfach durch Aufplustern vielleicht dann doch was erreicht wurde, von dem ihr eigentlich gesagt hättet im Vorfeld, nee. Also warum eigentlich? Also es gab ja auch Zusagen und es gab ja auch Zustimmung. Ja. Und man kennt es, das sind ja keine Verschwörungstheorien, sondern jeder, ich habe mich im Fußballbereich sehr viel damit mit Funktionärswesen auseinandergesetzt. Also ohne jetzt Übertreibung, aber mafiöser und abhängig, mehr Abhängigkeitsarbeiten und Verhältnisse gibt es ja nicht als in Verbänden. Das ist ja einfach so. Und da wäre jetzt so meine Frage, ob das...
Du meinst, Deutschland hat die WM nicht regulär bekommen. Jetzt mach mich nicht.
Definitiv nicht. Nein, das wäre ein extra Thema zu der Folge. Nein, definitiv nicht. Vielleicht ist es dann halt so wie im Radsport, es gehört dazu und anders kriegt man gewisse Dinge auch nicht mehr. Aber also vielleicht ist es vielleicht so, dass die andere Seite, die große Seite, die Krake vielleicht einfach abgewichster ist und ihr daneben steht und auf Gerechtigkeit, also weißt du noch so, ich will jetzt nicht sagen naiv, aber so gutgläubig doch vielleicht dazuschaut und im Endeffekt das durch Tatsachen...
Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Ich sehe es ein bisschen anders, weil ich glaube ehrlicherweise, dass wir in dieser Situation nicht mehr der Underdog sind. Ich glaube, wenn ich überlege, dass wir hatten Gespräche, ja mehrere Gespräche auch mit dem Deutschen Tennisbund. Und da kam immer wieder die Frage auf, die so ein bisschen, die war fast so, ich will nicht sagen herablassend, aber so ein bisschen so nach dem Motto, wo können wir euch denn helfen? So sagt mal, wo wir euch helfen können. Wo ich auch mit meinen Kollegen zusammen überlegt und dachte, wissen wir ehrlich gesagt gar nicht. Also im Moment habe ich immer das Gefühl, wir können euch mehr helfen als ihr uns, weil ihr seid ein Sport, der irgendwie gerade abschmiert und immer weniger Leute spielen, immer mehr Tennisplätze werden zu Beachvolleyballplätzen oder zu irgendwas anderem oder werden ein Fußballplatz oder jetzt ein Paddelplatz und so und wir wachsen wie Unkraut. Ich habe im Moment das Gefühl, wir tun den Vereinen besser als ihr, also was neue Mitgliedergewinnung angeht. Wenn ich aber ehrlich drüber nachdenke, gibt's doch was die besser können. Nämlich genau das. Genau, dass wir jetzt hier sitzen und die natürlich ein viel, viel größeres Sprachrohr haben und ein Megafon, das wir nicht haben. Die können mit einem Knopfdruck einmal in ihren Presseverteiler gehen und sagen, wir machen das jetzt. Und dann schreiben alle artig, weil natürlich, das weißt du ja selber auch, weil heute gar nicht mehr so viel selber geschrieben wird, sondern Pressemitteilungen werden auch gerne als Artikel umfunktioniert und reingeschrieben. Und plötzlich sieht es so aus, als würden die nationale Tour machen, weil so viele Outlets das übernehmen und so schreiben. Das Gute daran ist, dass das natürlich auch so schnell wieder verpufft. Also das kommt jetzt, die Tour startet und ich bin fast sicher, dass wir in einem halben Jahr, weißt du, ist das natürlich, hat das schon so an Dampf verloren. Jetzt machen sie einmal Alarm, weil sie sagen, es geht los und schaffen eine Aufbruchstimmung und Cupra ist dabei und der ist dabei und wir haben die Wildcard für das. Und wenn das einmal abgespielt ist, dann wird es natürlich schwieriger, nochmal wieder die Suppe aufzuwärmen und nochmal zu sagen, hier Pressestelle, wir haben hier noch was. Was ist es denn diesmal? Naja, wir sind noch einen Schritt weiter auf der Wildcard. Ja, dann wird es keine Geschichte mehr. Und irgendwann ist es dann uninteressant und dann kommen halt natürlich auch viel, viel interessantere Themen auf. Also diese German Open sind natürlich ein Thema, aber die sind auch nicht das alles bestimmte Thema im deutschen Padel. Im deutschen Padel passiert so viel mehr. Alleine, dass wir jetzt, jetzt kommen die Termine durch für die EM der Aktiven, ne, wo die stattfindet und wann die stattfindet und dann die ganzen anderen Jugend-WM, EM, Senioren, die ganzen großen internationalen Turniere. Dann ist es so, dass wir... Das ist wiederum auch ein Zeichen dafür, dass das, sagen wir, im letzten Jahr gab es eine große Veranstaltung, die im Rahmen der in Hamburg stattfand. Und zwar in so einem, wie hieß denn das, am Heiligen Geistfeld. Und das hat der DTB gemacht. Und in diesem Jahr soll die Veranstaltung wieder stattfinden. Und der DTB hat es ehrlich gesagt ziemlich verhunzt letztes Jahr. Da kamen kaum Zuschauer hin und so. Da sind zwar gute deutsche Spieler hingekommen, aber sie haben es einfach schlecht organisiert. Und in diesem Jahr soll da ein FIP-Turnier stattfinden. Und da ist auch klar, das ist halt die nächste Kategorie, die kommt jetzt auch. Das heißt an Profiturnieren, die kommen jetzt in alle Länder. Und das ist dann nicht die Premier Padel Tour, sondern die FIP, die heißen dann FIP Rise, FIP Platinum oder wie auch immer. Das sind dann Turniere, wo du auch 15.000 Euro Preisgeld hast, wo dann auch die ganzen, sagen wir, bis hin zu Top 50 Profis auch alle kommen. Und diese Turniere werden immer ausschließlich zusammen mit dem Nationalen Padelverband organisiert. Da hat der DTB überhaupt nichts zu melden und nichts zu sagen, sodass auch dieses Turnier in diesem Jahr denen quasi weggenommen wurde, diese Veranstaltung auf dem Heiligen Geistfeld, und die macht jetzt der Deutsche Padelverband in diesem Jahr. Und ich glaube, da passieren zu viele Dinge, wo ein relativ starker internationaler Padelverband, der in jetzt auch viele, sagen wir mal, Best-Practice-Beispiele hat, zu sagen, wie man den Tennisverband, den nationalen, los wird. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, das ist ja nicht so, dass wir per se gegen die Leute vom Tennisverband sind. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Auch die einzelnen Leute, die da sind, sind wirklich mitunter total nett. Und wenn du die privat sprichst, verstehe ich auch, also ne, total umgänglich und so. Die sind nur irgendwie, man hat immer das Gefühl, auch der Kapitän der Titanic war total nett. Weißt okay. du, aber das ist so, das ist halt.
Oh, schöne Metapher.
Ja. Respekt. Ja, aber so ist es doch. Also die sind halt, der Tanker geht unter und jetzt gucken sie, wo sie andocken können. Aber das ist irgendwie auch in gewisser Weise nicht unser Problem. Also ich glaube auch, wir tun gut daran. Ich meine, jetzt reden wir drüber und ich glaube, es ist auch notwendig, da auch mal für Aufklärung zu sorgen und die Sachen auch zu benennen. Trotzdem, im Alltag gucken wir relativ wenig auf den DTB, weil zu viele Sachen anstehen und zu viele Sachen organisiert werden. Dann kommt die neue, weiß nicht, wir haben jetzt so viele Anmeldungen für die zweite Bundesliga, für die Regionalliga. Und dazu kommt auch, fast jeder Verein, der jetzt vom DTB angehalten wurde, Paddelplätze zu bauen. Das Erste, was sie machen, ist, die werden Mitglied beim Deutschen Paddelverband, weil die teilnehmen wollen an diesem Ligasystem und so weiter. Insofern, darauf gucken wir. Und gucken ehrlich gesagt im Alltag gar nicht so sehr auf den DTB.
Aber spricht er dann auch wieder einfach nur für die Entwicklung des Sports, wenn Verbände sich untereinander streiten, scheint es ja ein großes Interesse an dem Sport zu geben. Und auch.
Und wir sind natürlich auch mittlerweile wirklich überzeugte Funktionäre.
Ich habe dir das ja von Anfang an gesagt. Das ist dir aufs Leib geschneidert, wie man sagt. Lass uns noch mal kurz, dann schließen wir das Thema ab. Laut DTB-Präsident, ich hatte es gerade schon vorgelesen, Dietlof von Arnim, sei Padel als Sportart bereits fest in der Verbandsstrategie verankert. Ist das so?
Wahrscheinlich ist das so. Man kann ihm nur raten, mach den Knoten nicht zu fest, aber ja, ich will wirklich überhaupt nichts Schlechtes über ihn sagen, weil ich ihn privat nicht kenne. Ich habe ihn einmal kurz mitbekommen bei dem German Padel Open letztes Jahr. Das Einzige, was ich, glaube ich, ohne mich dabei so aus dem Fenster zu lehnen sagen kann, ist, dass er ich kann dir nicht sagen, wie viel er vom Tennis versteht. Ich kann dir aber sagen, wie viel er vom Padel versteht. Und das ist nicht super viel. Und ich glaube, wenn man da sozusagen, ich verstehe die Vorstellung zu sagen, ja, das ist fest verankert, das ist eine politische Aussage und das soll klar machen. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn ich sage, es soll ein Ausdruck von Selbstbewusstsein sein, zu sagen, nee, das ist gar nicht mehr wegzudenken und so. Ich würde denken, also lass uns da in einem halben Jahr nochmal drüber sprechen.
Aber genau, ich glaube, du hast gerade gesagt, das ist, wir laufen auch gar nicht Gefahr, zu nötig zu werden. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass diese Aufklärung in Anführungsstrichen irgendwie stattfindet, weil, wie gesagt, wenn es selbst mir so geht oder du auch Beispiele von aus der aktiven Szene hast, dass man so ein bisschen den Überblick verliert. Am Ende ist es den Leuten natürlich scheißegal, die Leute wollen Sport machen, die wollen den Sport treiben. Das ist das Allerwichtigste, auch dass diese Dynamik des Sports natürlich erhalten bleibt. Aber ich glaube schon, dass gewisse Zukunftsentscheidungen oder eben ja auch Entwicklungen für diesen Sport eben dann doch auch davon abhängig sein können, inwieweit diese Auseinandersetzung fortgeführt wird oder eben auch nicht oder vielleicht irgendwann auch für klare Verhältnisse gesorgt wird.
Das stimmt. Und eben nur ein letzter Satz von mir dazu. Ein Teil von mir, der das letzte bisschen Nicht-Funktionär, was noch in meiner Seele haust, denkt sich, scheißegal. Am Ende, wer so ein bisschen denkt, so ein bisschen wie Kubra, denkt, wer am Ende die Nase vorne hat, ist egal. Hauptsache der Sport gedeiht, dann ist es mir eigentlich egal, weil ich werde nicht für mein Leben lang Funktionär sein, sondern ich merke, irgendwann wird das, wenn das Ding von alleine läuft und irgendwie eine bestimmte Größe hat, weiß ich, dann braucht's mich nicht. Aber mir macht's total Spaß, was machen zu können, wo ich irgendwas bewege. Wenn ich merke, das Ding ist jetzt so groß oder bewegt sich so, dass das, was ich mache, nur noch einen minimalen Input oder Impact hat, dann wird's mich auch wahrscheinlich nicht mehr interessieren und dann mache ich was anderes. Und das ist ja auch gut so, dass man nicht 30, 40 Jahre lang Funktionär ist. Das sollten sich andere, ohne sie namentlich zu nennen, vielleicht auch überlegen, ob das so richtig ist, dass man über Jahrzehnte Funktionär ist oder ob man da nicht stoppt. Das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist, ich gucke auf die anderen Länder und sehe überall da, wo der Padel sich unabhängig vom Tennisverband entwickelt hat, hat er sich in der Regel besser entwickelt. Guck nach Schweden, Italien, Portugal, und da, wo er mit dem Tennisverband zusammengeht, da kommen häufiger eben dann irgendwann diese Probleme auf. Weil natürlich der Tennis ist ein mächtiger, historisch gesehen auch ein mächtiger Verband immer, überall, und sieht natürlich trotzdem immer die Gefahr. Was macht denn der Deutsche Tennisbund, wenn er plötzlich sieht, jetzt, wir haben 45.000 Tennisplätze, sollte irgendwann Worst Case es so kommen, dass wir auf einmal 26.000 Padelplätze haben und nur noch 20.000 Tennisplätze? Geht der Tennisbund das mit? Benennt er sich um? Also was sind die Folgen? Ich glaube das immer nicht. Ich glaube, dass es dann irgendwann den Punkt kommt, so wie in Frankreich, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass sie dann sagen, ja, wir entwickeln das weiter, aber nicht mehr auf Tennisplätzen. Und dann fängt das erste Problem an. Weil das ist nun mal so. Die Padelplätze werden auf Tennisplätzen viel gebaut. Auch auf Fußballplätzen und auf Hockeyplätzen oder was weiß ich. Aber Tennis liegt natürlich schon nahe. Und insofern sehe ich schon, so egal es mir in gewisser Weise ist, ist es dann auch so, wenn ich aber mir die anderen Länder angucke, sehe ich immer, ja, lass uns das doch so machen wie bei den anderen, wo es funktioniert. Ne, also wo es und gerade da denke ich irgendwie, dass ein wirklich dynamischer, sich schnell entwickelnder Sport auch so dynamische, sich schnell entwickelnde Strukturen braucht.
Lass mich zum Abschluss noch was Persönliches sagen. Ich habe dir erzählt, ich war in London.
Ja.
Und wir sind sehr, sehr viel gelaufen, unter anderem auch am oder im Hyde Park.
Ja.
Und du wirst es wahrscheinlich erkennen, ja, als Kosmopolit. Wir sind da am Rande des Hyde Parks Richtung Buckingham Palace gelaufen, Richtung Hyde Park Corner. Und auf einmal war da ein Sportverein und ich habe nicht sofort gesehen, was das für einer ist. Aber wirklich schon im Hyde Park.
Ja.
Und dann kurz gehalten, weil er auch ein Café war und dann einen Kaffee geholt. Dann habe ich oben auf das Schild geschaut, war Hyde Park, ich weiß nicht mehr genau den Namen, ich habe ein Foto gemacht. Und das war offenbar, wenn ich das richtig verstanden habe, vorher ein ausschließlich Tennisverein,
ja,
der sich im Laufe der Zeit eben jetzt auch zu einem Tennis-, Padel- und es war noch was Drittes, glaube ich, Verein entwickelt hat. Und wenn du reingegangen bist in dieses kleine Café, war rechts so ein Verleih oder auch so eine Kaufstation. Und es waren wirklich 80%. 80% waren es Padelschläger oder Ausrüstung für Padel. Die Plätze waren, ich glaube, es waren auch nur noch 2 Tennisplätze.
Ja.
Deutlich mehr, ich konnte das jetzt nicht genau sehen, deutlich mehr Padelplätze. Und wir haben uns dann kurz draußen hingesetzt oder so eine halbe Stunde. Und du hast nur Leute mit Padel-Equipment gesehen. Die rein, raus. Irgendwann kam eine ältere Dame mal. Ältere Dame, oh Gott. Ich sage jetzt nicht das Alter, sonst. Oder fünfte Alter. Ein bisschen ältere Dame. Mit Tennisschläger, die, glaube ich, auf ihre Partnerin gewartet hat. Aber die Dynamik dieses Sportes, jetzt nur sinnbildlich auf dieses kleine Bild, das war wirklich schon irre. Also, und vielleicht liege ich da auch falsch, aber in meiner Vorstellung auch Tennis, England, London, ist das ja vielleicht auch nochmal was anderes vielleicht gewesen oder ist es auch was anderes. Aber der Sport oder Padel hat auch den Hyde Park übernommen.
Das ist total, als das erste Mal die Nachricht kam, dass die einen Padelplatz bauen, weil ich habe da früher Tennis gespielt in diesem Verein. Also also auch da Tennis gespielt. In England kannst du sozusagen in sehr teuren privaten Tennisclubs Tennis spielen und es gibt überall öffentliche Anlagen. Das ist ein Tennisclub, aber der ist für jedermann stundenweise buchbar. Und das ist zum Beispiel der im Hyde Park oder im Regent's Park gibt's auch welche oder im Bishop's Park, die gibt's überall in den Parks. Kannst du dir an wann auch immer stundenweise die Plätze mieten. Und das haben wir an Wochenenden mit meinem Vater und meinem Bruder häufig auf die Plätze gegangen, haben uns eine Stunde da eingemietet. Oder ich auch mit Freunden, als ich noch damals Tennis gespielt habe.
Achso, ich dachte, als du noch Freunde hattest.
Also ja, und da hatte ich auch noch Freunde. Aber jetzt habe ich ja nur noch dich. Und dann haben wir da gespielt. Da habe ich oft gespielt. Und dann kam die Nachricht, dass mir jemand sagte, ja, übrigens im Hyde Park, da im Tennisclub wird ein Padelplatz gebaut. Und dann wurde erst einer gebaut und dann noch einer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele da jetzt sind, weil du meintest, jetzt sind da mehrere. Weil ich glaube, es gab früher, als ich da war, glaube ich, 6 oder 8 Tennisplätze.
Also. Und, wenn du da durch dieses kleine Café durchgehst und dann hast du ja sozusagen so eine kleine Terrasse noch. Es sah für mich nach also mindestens 6 Padelplätzen aus. Ach,
witzig. Ja, weil das ist, glaube ich, das ist auch ganz witzig, weil in England ist es ja noch fast noch schwieriger, Padelplätze zu bauen als hier, weil die Grundstückspreise gerade in London natürlich auch absurd teuer sind, sodass es für private Investoren eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, Padelplätze zu bauen. Das heißt, die sind natürlich darauf angewiesen, dass es solche öffentlichen Flächen gibt, so Sportpachtflächen, die man so nutzen kann. Das ist natürlich total toll, wenn das stattfindet. Ich würde auch wahnsinnig gerne da mal im Hyde Park Padel spielen gehen.
Also wie sieht's aus, Peter? Da hat es mich wirklich kurz... Die Sonne hat geschienen, es waren 12 Grad, es war... Also wirklich.
Soll das, weil wir müssen das natürlich traditionell auch da wieder drauf zu sprechen kommen, dein Nicht-Padelspielen. Soll das dein erstes Padelspielen werden mit mir zusammen im Hyde Park?
Also da das erste Spiel ja mit dir stattfinden muss. Ich war kurz davor, da wirklich einfach auf diesem Platz zu laufen und einfach einen Schläger in die Hand zu nehmen und so auszuprobieren. Aber dachte mir, ich kann Jasper nicht hängen lassen. Das fand ich wunderschön. Also das sah einfach toll aus.
Ja, das verstehe ich auch. Das ist, Und das ist auch für die Engländer, glaube ich, auch, die sind ja, das ist also Leute, die, weiß ich nicht, über fast ein Jahrhundert den gleichen Bus fahren und die gleichen Postkästen noch stehen haben und so. Ihre alten Tennisplätze, die da auch schon bestimmt 80 Jahre stehen oder so, dann wegzumachen und Padelplätze zu machen. Und was waren noch da? Pickleballplätze oder was sind dann da noch? Dass das gerade auch stark wächst in England.
Lawn Bowls, Netball.
Ach so, Lawn Bowls. Ja, okay, die Plätze gab es auch schon immer. Lawn Bowls ist das ja der beste Sport überhaupt. Kennst du den?
Nee.
Das ist mit so nicht ganz runden so Holzkugeln großen und ältere Männer in der Regel, weiß gekleidet mit weißen Hüten, das ist so ein Viereck, das ist quasi wie so ein gerolltes, also eine Mischung aus, wie sagt man das, Kegeln und Buhl.
Ach so.
Ja, weil du musst den irgendwo hin und die machen dann so Kurven, die Bälle. Also du musst die so rollen, dass die über den Rasen, der ist perfekt. Also die haben sozusagen den perfektesten Rasen. Dagegen ist der Rasen in Wimbledon gar nichts. Und die werden, die gibt's auch in öffentlichen Parks, die werden heilig, sagen wir mal, geführt. Und das war auch nie so, da sind die Engländer ja auch so geil, die werden auch selten mal von irgendwelchen Vandalen zerstört oder so. Da kann irgendwelche Rowdies durch den Park gehen und besoffen sonst was kaputt machen.
Aber Longball
der Longballs wird nicht angefasst.
Ehrlich. Siehst du, haben noch was gelernt, oder ich jedenfalls.
Ja.
Das war ein schönes Bild.
Das gibt's da aber schon länger. Das gibt's da wahrscheinlich schon, bevor es Tennisplätze gab. Das gab's wahrscheinlich schon, seit es diesen Park da gibt.
Aber Paddel auf Nummer 2.
Ja.
Und es ist nicht alphabetisch sortiert.
Wahnsinn.
So. Genau, das war's zum Abschluss. Jasper, es war wie immer eine Freude.
Ja.
Ich wünsche dir eine schöne Woche.
Ja, es war sehr politisch diesmal.
Ja, wir müssen aber auch ein bisschen Aufklärung. Wie gesagt, und wir dürfen uns hier nicht blenden lassen von irgendwelchen Pressemeldungen. Denen gehen wir natürlich ja auch nach.
Das tun wir.
Ich muss dich da auch ein bisschen auf den Prüfstand stellen.
Ja.
Nicht, dass du uns hier so irgendwie, weißt du, nur deine...
und so weiter.
Ja,
so ja,
deine
das
Sicht
auch richtig.
Irgendwie.
Ich werde es weiter versuchen.
Und wir bleiben da dran, also wer sich da am Ende durchsetzt.
Ah ja, so spannend. Vielleicht können wir in der nächsten Folge schon sagen, wie es ausgegangen ist.
Das glaube ich nicht. Das hat andere Gründe. So, Jasper, schöne Woche. Bis dann.
Peter, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Paddle Time. Der Paddle Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.